Viele Christen schätzen die Vergebung der Sünden, die wunderbare Ankündigung von Immanuel und das Erleben Gottes als Rettung, und doch bleibt oft unklar, worauf Gott eigentlich mit allem zielt. Die ersten Kapitel im Buch Jesaja zeichnen ein eindrückliches Bild. Gott deckt die Verlorenheit seines Volkes auf, spricht Vergebung zu, verheißt den geborenen Sohn und führt doch darüber hinaus zu einer viel tieferen Realität. Hinter Gericht und Trost, hinter Bildern von Königen, Verwaltern und Gefäßen verbirgt sich eine durchgehende Linie. Gott verfolgt eine Ökonomie, einen Heilsplan, indem er alles, was nicht Christus ist, zur Seite stellt, um Christus als seine einzige und endgültige Antwort einzusetzen. Mehr als Vergebung, die verborgene Ökonomie Gottes. Jesaja kennt die Tiefe der Schuld und die Weite der Vergebung. Er malt die Sünde nicht klein, sondern in scharfen Farben, scharlachrot, dunkelrot, tief eingeprägt in die Geschichte des Volkes. Umso überraschender ist die Zusage Gottes: Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden, wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Gott wirft die Schuld hinter seinen Rücken, wie es in einem anderen Jesaja-Wort heißt. Der Mensch, der so angesehen wird, atmet auf. Er ist nicht mehr von seiner Vergangenheit definiert, sondern von der Gnade, die ihn umgibt. Das ist keine kleine Sache, Vergebung ist ein Wunder, das das Herz aufbricht und weich macht. Doch in der Prophezeiung Jesajas ist diese Vergebung nicht Endstation, sondern Anfangspunkt. So wunderbar die Vergebung der Sünden auch ist, sie ist nicht die in der Prophezeiung Jesajas verborgene Ökonomie Gottes. Denn mitten in den Verheißungen der Reinigung tritt eine andere Gestalt auf, das Kind, das von der Jungfrau geboren wird, Immanuel, Gott mit uns. Mit dieser Ankündigung verschiebt sich der Horizont. Gott begnügt sich nicht damit, Sünden zu tilgen, er kommt selbst in die Mitte des menschlichen Lebens. In Jesaja 12 wird das wie ein Lied beschrieben, und ihr werdet Wasser schöpfen mit Freude aus den Quellen der Rettung. Gott wird nicht nur Retter, sondern Quelle, aus der ein neues Leben beständig fließt. Vergebung öffnet das Tor, aber hindurch führt er uns in eine Landschaft, in der Christus Mittelpunkt, Inhalt und Ziel ist. Wenn Paulus sagt, dass Christus in allen Dingen den ersten Platz einnehme, berührt er genau diesen Gedanken: Der Mensch steht nicht mehr im Zentrum seiner Geschichte, sondern wird in den Heilsplan Gottes hineingenommen, in dem alles auf Christus hingeordnet ist. Damit wird deutlich, warum Vergebung und einzelne geistliche Erlebnisse, so tröstlich sie sind, die Ökonomie Gottes noch nicht ausschöpfen. Sie bewahren uns vor der Illusion, wir könnten aus eigener Kraft vor Gott bestehen, aber sie ersetzen nicht die tiefe Umordnung unseres inneren Kosmos, in der Christus wirklich der Erste wird. Es ist möglich, die Freude der Vergebung zu kennen und dennoch im Verborgenen das eigene Ich als heimlichen Mittelpunkt zu behalten. Auch geistliche Erfahrungen, Gebetserhörungen, innere Berührungen, besondere Momente der Nähe, können unbemerkt um das eigene Empfinden kreisen, wenn sie nicht in das größere Bild eingezeichnet werden. Gott bringt uns zu Christus, nicht Christus zu unseren Projekten. In dieser Perspektive bekommen die Bilder Jesajas ihr volles Gewicht. Der Gott, der Sünden auswäscht, ist derselbe, der sein Volk in die Schule der Geschichte führt, um es auf den Messias vorzubereiten. Er vergibt nicht, um uns in religiöser Zufriedenheit zu belassen, sondern um uns frei zu machen für eine neue Stellung, Teilhaber an seinem Plan, indem er seinen Sohn zum Maßstab von allem macht. Vergebung löst die Fesseln, die uns nach hinten binden, die Ökonomie Gottes richtet unseren Blick nach vorne auf Christus. Darum ist jeder Schritt, den wir aus der Selbstzentrierung heraus hin zu ihm machen, ein Schritt tiefer hinein in das, was Jesaja gesehen hat, ein Leben, in dem der Mensch aufatmet, weil er nicht mehr alles sein muss und Christus in Wahrheit alles in allen wird. Kommt doch und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden, wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Und ihr werdet Wasser schöpfen mit Freude aus den Quellen der Rettung. Wer beginnt zu ahnen, dass Vergebung nur das Tor und nicht das Ziel ist, wird die eigenen geistlichen Erfahrungen anders betrachten. Dankbarkeit für Gottes Erbarmen bleibt, doch sie öffnet sich zu einer Frage, die zugleich Befreiung ist: Wo darf Christus mehr sein als ein Helfer meines Lebens, nämlich das Leben selbst? In dem Maß, in dem diese Frage unser Herz prägt, löst sich der Druck, uns selbst behaupten zu müssen. Es wächst die stille Freude, in einem größeren Plan verankert zu sein, in dem unser Wert nicht von Leistung, sondern von der Nähe zu Christus bestimmt wird. So kann der Alltag, gerade in seinen unspektakulären Stunden, zu einem Raum werden, in dem Gottes Ökonomie Gestalt gewinnt, nicht durch spektakuläre Erlebnisse, sondern dadurch, dass Christus Schritt für Schritt den ersten Platz einnimmt. Gottes Kündigung, alles wird entlassen und durch Christus ersetzt. Die mittleren Kapitel des Jesaja-Buches wirken wie ein langes Gerichtsdokument. Nationen werden genannt, ihre Könige, ihre Pläne, einer nach dem anderen tritt auf die Bühne und wird wieder abberufen. Hinter dieser Fülle von Namen steht ein stiller, aber entschiedener Zug, Gott lässt vieles gelten, aber nichts behält das letzte Wort außer dem, was mit seinem Sohn übereinstimmt. In Jesaja 22 wird dieses Prinzip besonders deutlich. Ein Mann namens Schebna, Verwalter im Haus des Königs, nutzt seine Stellung, um sich selbst ein Denkmal zu setzen. Da heißt es überraschend scharf, und ich werde dich von deinem Posten wegstoßen, und aus deiner Stellung wird man dich herunterreißen. Was wie ein politischer Vorgang wirkt, offenbart ein geistliches Muster, Gott kündigt Diener, Strukturen und Sicherheiten, die sich verselbstständigt haben. Der Schlüssel zu diesem Abschnitt in Jesaja ist Gottes Entlassung und Christi Ersetzung. In seinem Gericht hat Gott alle und alles entlassen, gewissermaßen gefeuert. An die Stelle von Schebna setzt Gott Eliakim. Über ihn sagt der Herr, und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand geben. Und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Haus Juda zum Vater sein. Dieser Eliakim trägt den Schlüssel des Hauses David auf seiner Schulter, er öffnet und niemand kann schließen, er schließt und niemand kann öffnen. In der Offenbarung greift Christus dieses Bild auf und stellt sich als derjenige vor, der den Schlüssel Davids hat, der aufschließt und niemand wird zuschließen, und der zuschließt und niemand schließt auf. Eliakim ist damit mehr als eine historische Figur, er wird zu einem Vorgeschmack auf Christus als den treuen Haushalter Gottes, durch den alles in Gottes Haus geordnet, geschützt und verwaltet wird. Auffällig ist, dass am Ende des Abschnitts selbst der feste Pflock, an den sich alles anlehnte, wieder weicht. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, wird der Pflock weichen, der an einem festen Ort eingeschlagen war, und er wird abgehauen werden und fallen, und die Last, die er trug, wird beseitigt werden. Selbst Werkzeuge, die Gott gebraucht hat, behalten keinen absoluten Status. Nichts Menschliches, keine Person, kein Amt, keine fromme Form, ist unantastbar. In Gottes Haus hat nur das Bestand, was auf Christus hinweist und von ihm her lebt. So durchzieht ein radikaler Gedanke das Jesaja-Buch, Gott entlässt alle Ersatzmittel, damit Christus allein zur tragenden Mitte wird. Diese Linie ist nicht nur ein Thema alter Königsverwaltungen, sondern berührt auch unser Verhältnis zu geistlichen Strukturen heute. Es kann sein, dass eine Arbeitsform, ein Dienst, eine Tradition lange Zeit ein Segen war, wie ein Pflock an einem festen Ort. Doch sobald aus Dienerschaft Selbstbehauptung wird, aus Werkzeugen Identitätsquellen, beginnt Gott leise zu kündigen. Er nimmt Gewicht weg von Menschen, Formen und Systemen, damit die Gemeinde nicht an ihnen hängt, sondern an Christus. Paulus beschreibt dieselbe Bewegung am Kreuz, da wir dies wissen, dass unser alter Mensch mit ihm zusammen gekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Kraft gesetzt werde, damit wir nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Gott hat auch unserem alten, religiös oft gut getarnten Leben gekündigt, um Raum für das Leben Christi zu schaffen. Und ich werde dich von deinem Posten wegstoßen, und aus deiner Stellung wird man dich herunterreißen. Und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand geben. Und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Haus Juda zum Vater sein. Wenn deutlich wird, wie entschieden Gott alles kündigt, was sich an die Stelle Christi schiebt, entsteht eine neue Freiheit im Umgang mit geistlichen Formen und eigenen Rollen. Dienste, Aufgaben, Strukturen verlieren den Charakter von Besitzständen und werden wieder zu Leihgaben, mit denen Christus geehrt werden soll. Wo er der Träger des Schlüssels ist, darf auch ein Ende, ein Abbruch, eine Veränderung nicht als endgültige Niederlage gelesen werden, sondern als mögliche Einladung, tiefer in seine Ordnung hineinzuwachsen. So kann selbst das, was uns genommen wird, zum Wegweiser werden, dass unser Halt nicht in unserer Stellung liegt, sondern in dem, der von Gott eingesetzt ist, um das Haus treu zu verwalten. Keine bloße Vertauschung, sondern Vereinigung, Christus als eingepfropftes Leben. Wenn Gott in Christus alles Menschliche entlässt, bleibt nicht ein leerer Raum zurück. Er füllt das, was er abberuft, nicht mit einer abstrakten Idee, sondern mit dem Leben seines Sohnes. Man könnte versucht sein, dieses Geheimnis als bloßen Austausch zu verstehen, unser altes Leben weg, ein neues Leben hinein. Doch die Bilder der Schrift gehen tiefer. Jesus spricht nicht von einem Wechsel der Personen, sondern von einer organischen Einheit: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Rebe wird nicht verdrängt, sondern eingefügt. Sie bleibt Rebe, aber ihr ganzes Dasein hängt vom Weinstock ab. Im Christentum wird stark betont, dass Christus unser Stellvertreter ist, der für uns am Kreuz einen stellvertretenden Tod erlitten und das Gericht getragen hat, das wir hätten empfangen sollen. Es ist zwar wahr, dass Christus in der göttlichen Offenbarung über Gottes Errettung unser Stellvertreter ist, doch er ist mehr als nur das: Christus vereinigt sich mit uns und tritt an unsere Stelle. Paulus greift dieses Denken auf, wenn er von den Völkern als wilden Ölzweigen spricht, die in den edlen Ölbaum Israels eingepfropft wurden. Du, der du ein wilder Ölbaum bist, bist unter sie eingepfropft und mit Teilhaber der Fettigkeit der Wurzel des Ölbaums geworden. Hier wird nichts ausgelöscht, etwas Fremdes wird aufgenommen und durch die gemeinsame Wurzel genährt. So enthüllt sich, was es heißt, dass Christus uns ersetzt. Er nimmt uns nicht die Persönlichkeit, sondern die Selbstständigkeit. Er setzt unser altes, unabhängiges Leben ans Kreuz und verbindet uns zugleich so eng mit sich, dass sein Leben unser Innerstes durchdringt. In Galater 2 beschreibt Paulus dieses Geheimnis in einem Satz, der kaum zu Ende gedacht werden kann: Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus ist nicht verschwunden, er lebt weiterhin im Fleisch, mitten in den konkreten Bedingungen dieser Welt. Und doch bezeichnet er sich als gekreuzigt. Sein altes Ich, das sich vor Gott rechtfertigen, behaupten, sichern wollte, ist am Kreuz verurteilt worden. Das neue Zentrum ist Christus, der in ihm lebt. Paulus handelt, denkt, entscheidet, aber das treibende Leben ist ein anderes geworden. Diese Vereinigung gewinnt an Schärfe vor dem Hintergrund der alten Versuchung, wie der Allerhöchste sein zu wollen. Schon in 1. Mose zeichnet sich der Drang ab, autonom zu sein, erkennend Gut und Böse, unabhängig, selbstmaßgeblich. Die göttliche Antwort ist nicht, den Menschen zu vernichten, sondern ihn in eine andere Abhängigkeit hineinzurufen, in die lebendige Gemeinschaft mit Christus. Gott rettet, indem er uns mit Christus zusammenwachsen lässt, denn wenn wir mit ihm in der Gleichgestalt seines Todes zusammengewachsen sind, werden wir es gewiss auch in der Gleichgestalt seiner Auferstehung sein. Kreuz und Auferstehung werden nicht nur als Ereignisse außerhalb von uns beschrieben, sondern als Form, in die unser Leben hineingenommen wird. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum bist, unter sie eingepfropft und mit Teilhaber der Fettigkeit der Wurzel des Ölbaums geworden bist. Wer das Bild des eingepfropften Lebens in sich tragen lernt, sieht den eigenen Glaubensweg weniger als eine Reihe geistlicher Leistungen und mehr als einen wachsenden Anteil an Christus. Scheitern, Schwäche und Grenzen verlieren ihren absolut bedrohlichen Charakter, weil sie nicht das letzte Wort haben, sondern zu Orten werden, an denen das Leben des Weinstocks in den Reben sichtbar werden kann. Schritt für Schritt wächst die Freiheit, das eigene Ich nicht mehr verteidigen zu müssen, sondern es dem zu überlassen, der in uns lebt. In dieser Freiheit liegt eine leise Freude: Wir sind nicht dazu berufen, uns selbst zu vollenden, sondern in der lebendigen Gemeinschaft mit Christus zu stehen, in der Gott seine Ökonomie erfüllt, in dem sein Sohn unser wahres Leben wird. Herr Jesus Christus, danke, dass du in Gottes Ökonomie nicht nur unser Retter bist, sondern unser wahres Leben, das alles Menschliche ersetzen und erfüllen kann. Wo wir uns an unsere eigene Stärke, Weisheit und Frömmigkeit klammern, öffne uns die Augen für das Kreuz, an dem du unser altes Leben beendet hast. Lass uns tiefer erkennen, dass wir in dir eingepfropft sind und dass deine Gegenwart in uns genügt, in Schwachheit wie in Stärke, in Freude wie im Leiden. Stärke den Glauben, aus dem heraus du in uns leben und handeln kannst, damit dein Name geehrt wird und dein Haus von deiner Gegenwart erfüllt ist. Und wenn wir uns klein und unzulänglich fühlen, erinnere uns daran, dass du der treue Immanuel bist, der niemals entlassen wird und der alles in uns vollenden wird, was dem Vater gefällt. Amen.